Gottes Berufung lebens, so steht es da drüber. Und es gibt da so viele schöne Berufungsworte im Neuen Testament. Eines möchte ich gerne zum Start in diesen Tag lesen, nämlich aus dem 2. Timotheusbrief. Da hat es Paulus einmal so im 1. Kapitel formuliert. Er, Jesus Christus, hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Er hat uns berufen mit heiligem Ruf. Sein Ruf, das ist das Entscheidende. Den hören, den aufnehmen, dem folgen, darum geht's. Und dazu soll auch dieser Tag einen Baustein leisten und liefern. Das hoffen wir sehr. Dafür haben wir gebetet und dafür haben wir auch das miteinander vorbereitet, was diesen Tag betrifft.
Wir wollen auf Psalm 1 und 2 hören, die wahrscheinlich ursprünglich einen Psalm gebildet haben. Und ich lese nach der Verdeutschung von Martin Buber. O Glück des Mannes, der nicht ging im Rat der Frevler, den Weg der Sünder nicht beschritt, am Sitz der Dreisten nicht saß, sondern Lust hat an seiner Weisung, über seiner Weisung murmelt tages und nachts. Der wird sein wie ein Baum an Wassergräben verpflanzt, der zu seiner Zeit gibt seine Frucht und sein Laub welkt nicht. Was er alles er tut, es gelingt. Nicht so sind die Frevler, sondern wie Spreu, die ein Wind verweht. Darum bestehen Frevler nicht im Gericht, Sünder in der Gemeinde der Bewährten, denn er kennt den Weg der Bewährten, aber der Weg der Frevler verliert sich. Wozu tosen Weltstämme, murren Nationen ins Leere, Erdenkönige treten vor mitsamt munkelnder Lauchte, wider ihn, wider seinen Gesalbten. Sprengen wir ihre Fesseln, werfen wir ihre Seile von uns. Der im Himmel Thronende lacht. Mein Herr spottet ihrer. Dann redet er in seinem Zorn zu ihnen, verstört sie in seinem Entflammen. Ich aber, belehnt habe ich meinen König auf Zion, meinem Heiligtumsberg. Berichten will ich's zum Gesetz. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, selber habe ich heute dich gezeugt. Heische von mir und ich gebe die Weltstämme als Eigentum dir, als Hufe dir die Ränder der Erde. Du magst mit eisernem Stab sie zerschellen, sie zerschmeißen wie Töpfergerät. Und nun, Könige, begreift's, nehmt Zucht an Erdenrichter, werdet ihm dienstbar mit Furcht und frohlocket mit Zittern, rüstet euch mit Läuterung, sonst zürnt er, und am Wege seid ihr verloren, wenn entbrennt über ein kleines sein Zorn. O Glück aller, die sich an und in ihm bergen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir diesen Tag haben dürfen. Und so wie wir gesungen haben, es geht um dich. Dein Name soll verherrlicht, soll geheiligt werden in unserer Mitte. Dieser wunderbare Name, in dem allein das Heil ist, dieser Jesus-Name, der Christus ist, der Messias, der Weltenretter, der Heiland der Welt, der Heiland seines Volkes Israel, der Heiland der Gemeinde und auch der Heiland von uns allen. Und wir danken dir, dass du diesen Tag vorbereitet hast, die Herzen, dass du die Brüder, die dein Wort austeilen, vorbereitet hast, dass sie vor dir stehen und dass du zum Zug kommst und dass das gesagt wird, was du gesagt haben willst an diesem Tag. Und schenke uns die Gnade, dass wir alles menschlich Störende, alles, was uns hindert, dein Wort aufzunehmen, vor dir zu stehen, dass das weggeschoben werden kann im Glauben und in der Vollmacht des Geistes, sodass wir wirklich Hörende sind, wirklich solche sind, die Gemeinschaft mit dir haben und untereinander. Und du weißt auch um die, die verzagten und beschwerten Herzen sind. Angst, Nöte, Sorgen. Lass uns da auch ein offenes, Auge, ein offenes Ohr, vor allem ein offenes Herz der Liebe und der Begegnung haben. Und tröste du durch dein Wort, du der große Tröster bist, der Tröster Israels und der Tröster auch jedes Einzelnen. Gelobt und gepriesen seist du. Amen.
Einen schönen guten Morgen euch allen. Bedanke mich für die Vorstellung und Einführung. Wir werden das dann im Duell letzten Endes entscheiden draußen. Ich muss eine Ergänzung da vornehmen, dass mit der Ausreise, ihr dürft ja gar niemanden ausweisen, komm. Und das mit der Ausreise stimmt insofern auch nicht ganz, dass als mir Andreas vor ein paar Jahren schon die Einbürgerung hier angedroht hat. Kannst du dich noch erinnern?
Aus sozialen Gründen.
Nein, ich muss eher schauen, wie ich hier wieder wegkomme. Ich bin... Ich habe da ein bisschen nachgedacht und gemerkt, also La Höhe ist mit Sicherheit das Zentrum, wo ich die allermeisten Einsätze und Bibelarbeiten gehalten habe überhaupt. Okay. Und dass wir heute so viel unter Fackelträger stehen, das tröstet mich, er kommt endlich drauf, was wirklich Sache ist. Ein letztes aus meiner Lebensbewegung muss ich noch etwas erwähnen. Wir hatten ja eine Katze, die hieß Mini, und die hat einmal eine gewisse Berühmtheit erlangt in der Corona-Zeit, als ich von zu Hause aus da die Bibelarbeit gehalten habe und das Vieh da ja draußen am Fenster gekratzt hat, und ich wusste, die gibt keine Ruhe, und dann habe ich das Fenster aufgemacht und dann ist sie da reingekommen und direkt vor dem Bildschirm vorbei stolziert. Ihr habt keine Ahnung, wie oft ich auf diese Begebenheit angesprochen wurde. Von der Bibelarbeit weiß keiner mehr einen Satz, aber dass die Katze davor kam, das war's wohl. Leider ist sie in den Katzenhimmel abgewandert. Wir haben einen Kater jetzt, der heißt Picasso. Ich habe schon überlegt, ob wir ihn auch Caruso nennen sollten, aber der hat so eine piepsige Stimme, das klappt überhaupt nicht. Also Picasso. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Aus Psalm 63, Vers 9, Untertitel für mich, bewahrtes Herz. Das Thema der Tagung: ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und zu Saul wird gesagt, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Zu Salomo wird gesagt, dass sein Herz nicht ungeteilt war bei dem Herrn, seinem Gott, so wie das Herz seines Vaters David. Später bei Jerobeam kommt das auch ähnlich. Du bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur tat, was mir wohlgefiel. Du hast dir andere Götter gemacht und gegossene Bilder. Und Abia empfängt ein ähnliches Urteil. Sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. David ist und bleibt der Referenzpunkt. Eine ganze Reihe von Königen nach ihm werden an ihm gemessen. Glanz und Elend seines Königtums werden zusammengefasst unter dieser einfachen Formel. War er wie sein Vater David oder eben nicht? Er ist das Maß, an dem die anderen gemessen werden. Und da ist die Frage natürlich interessant, was macht diesen Mann aus? Was war das Besondere an ihm? Und natürlich auch, wie hält man den Standard? Und wir kriegen Antworten Wenn wir uns die Bücher anschauen, in denen das Leben des David vor uns ausgebreitet wird, 1. 2. Samuel, geschichtlicher Rahmen, 1. Chronik, die geistlichen Aspekte dieser Geschichte und dann vor allem die Psalmen, da kommen wir zur Innenseite der Dinge, da werden die Herzensangelegenheiten verhandelt. Und wenn du fragst, was nach dem Herzen Gottes ist, das findest du in den Psalmen. Eine erste Überschrift. Von David kann man sagen, er hat in seinem Herzen so etwas wie ein Reservat gehabt. Da war ein Bereich, ein Raum, der blieb immer nur Gott vorbehalten. David hatte eine weiche, berührbare Innenseite, ein reiches, verborgenes, geistliches Leben. Und so wird bei ihm im Lauf seines Lebens deutlich, da ist ein Raum, der ist nur Gott geöffnet. Da durfte weder das Amt noch die Politik, geschweige denn Intrigen oder Kämpfe Einfluss gewinnen. Es gab einen Bereich, da blieb er völlig unvermischt und ungeteilt. Das Innerste und Persönlichste gehörte immer Gott. Sein Amt, die Politik, nicht einmal Frauen konnten seinen Charakter nachhaltig verderben. Die tiefste und entscheidendste Prägung kam immer aus dem Umgang mit Gott. Psalmen sind dann so etwas wie das Gebetstagebuch eines David, sind der Spiegel seines inneren, verborgenen geistlichen Lebens, des verborgenen geistlichen Kampfes. Er bricht das Gespräch mit Gott nie ab und er bleibt selber ansprechbar. In den Psalmen sehen wir, dass wir alles vor Gott ausbreitet. Er flüchtet sich in allem, was ihn betrifft, hin zu Gott. Bedrängnis, Angst, Enge, Not, Feinde, Schuld, er bleibt mit seiner Not nicht bei sich. Und auf diese Weise wird er eben nicht zu einem verbissenen, verhärteten Kämpfer. Gott ist seine Zuflucht und bei ihm weiß er sich gut aufgehoben. Das Kind betet, der Mann will, so hat das der Philosoph Fichte mal gesagt. Mann, das ist bei uns auch eher Tat, nicht so sehr das Gebet, leider. Männer haben oft eine ganz gut entwickelte Außenseite, Tat und Verantwortung, auch Fürsorge. Aber nach innen hin sind wir oft ganz schön verkümmert, kaum entwickelt, diese innere Dimension, die wird kaum gepflegt. David hatte diesen inneren Raum, der Gott ganz geöffnet war. Und er ließ diesen inneren Raum auch von niemand anders besetzen, schon gar nicht von fremden Göttern oder Götzen. Und wenn man später nachschaut, warum David so herausgehoben wurde, was ihn abhebt von den anderen, dann taucht eine Formulierung immer wieder auf. Eben ganz beim Herrn oder nicht ganz beim Herrn. Von Salomo wird das gesagt. Sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn, seinen Gott. Von ihm wird gesagt, dass er sich auf viele Götter eingelassen hat, zu denen ihn seine Frauen verführt hat. David hat Recht und Gebot gehalten. Salomo hat das große Gebot gebrochen. Keine anderen Götter. So wie andere Könige auch. Und man darf es nicht übersehen, andere Götter, das bringt immer auch das Reich in Gefahr. Bei Salomo kommt aus einem gespaltenen Herzen am Ende ein geteiltes Reich. Alles wird instabil und unbeständig und es fällt am Ende in sich zusammen und es hat keinen Bestand. Und andere Götter, Brechen des Gebotes, das ist so wie ein Cantus Firmus, der sich auch durch die ganzen Krisen Israels und Judas hindurchzieht. Und fürs Stammbuch, brechen wir das Gebot, verlieren wir das Reich Gottes in dieser Welt. Denn Gott baut sein Reich nie mit ungehorsamen Menschen. Und es ist eine der großen Schulden in der Gemeinde, dass zu vieles längst fröhlich durchgewunken wird, abgesegnet wird, worauf von Gott kein Segen liegt. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass es kein Wachstum gibt, keine Entwicklung, nur Stagnation oder Dinge bilden sich wieder zurück. Nein, Gott baut sein Reich nicht mit ungehorsamen Menschen und es gibt keinen einzigen theologischen Winkelzug zum Thema Freiheit vom Gesetz, der echte Buße ersetzen könnte. Und keine noch so ausgeklügelte Spiritualität kann schlichten Glauben ersetzen. Und das wird das Schicksal Israels auch, Judas, wenn sie nicht gewesen sind, wie mein Knecht David, so wird das dem Jerobeam gesagt, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur tat, was mir gefiel. Von Abia wird es gesagt, sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn, seinem Gott. David hatte getan, was dem Herrn wohlgefiel, und er war nicht gewichen von allem, was er ihm gebot, sein Leben lang. Ich mache übrigens kleine Anmerkung nebenbei, vielleicht nicht allen ganz neu, aber wenn im großen Gebot im Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 26 bis 40, wo es darum geht, Gott lieben von ganzem Herzen, und da muss man das wissen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, Kardia, von ganzer Seele, Psyche, von ganzem Gemüt. Und da steht ein interessantes Wort im Griechischen, das ist Dianoia. Und das heißt Verstand, Gesinnung, Verständnis. Ganz heißt wirklich jetzt ungeteilt. Ganz hat überhaupt nichts mit Innigkeit zu tun. Ganz, das ist das ungeteilte Herz. Diese Person Mitte. Und Herz in der Bibel wiederum ist in ganz hohem Maß Verstand und Denken, Vernunft. 80% der Texte im Alten Testament, wenn von lebt die Rede ist, 80% dieser Texte, da ist das Herz die Vernunft, der Verstand und daraus der Wille, der dann Entscheidungen umsetzt. Gefühl ist es am allerwenigsten. Da rächt sich ein bisschen, wenn man das übersieht oder links liegen lässt, dass das Neue Testament auf weite Strecken nur hebräisches Denken in griechischer Sprache ist. Und auch die Tora, der Nomos im Griechischen, ist immer beides, eine Unterweisung dafür, wie man ein Gottesverhältnis gestaltet, es ist Beziehungslehre, Freundschaft mit Gott und dann auch die Anordnung, wie man in dieser Gemeinschaft lebt. Also es ist immer dieser Punkt, ist das Herz ganz und ungeteilt bei Gott? Ist das Herz nicht gespalten? Hat das Herz, die Vernunft, der Verstand nicht erlaubt, dass andere Geistigkeit sich breit macht, sondern ist es ausgerichtet auf Gott selber? Diese Liste kann man übrigens fortsetzen. Immer wieder, nicht wie David, nicht so ganz wie er, nicht so ungespalten wie er. Das geht durch eine ganze Reihe von Königen durch. Bei Amasja ist der Fall, bei Ahas ist der Fall. Und dann gibt es ein paar Lichtblicke und auch da spielt wieder eine Rolle. Wenn man Hiskia nimmt zum Beispiel, da ist der Lichtblick der, dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater. Und dann kommt es noch einmal in einer wunderschönen Sache, dass er sagt, er hing dem Herrn an und wich nicht ab von ihm und hielt seine Gebote. Nochmal, Gehorsam, Buße, Umkehr. Nicht die Sachen durchwinken, sondern zurück zur Weisung, zurück zum Gebot. Dann haben wir wieder eine Chance, dass die Gemeinde auch wieder wächst, blüht und gedeiht. Dann kann Gott in dieser Welt sein Reich aufrichten, wenn wir das Herz nach ihm ausrichten. Ein schöner Höhepunkt dann noch einmal kurz vom letzten Abschnitt ist der König Josia. Der wandelte auch wieder in dem Weg seines Vaters David, und da kannst du es direkt mit Händen greifen, weil dieser Mann Buße getan hat, weil dieser Mann ein weiches Herz hatte, weil dieser Mann diese berührbare Seite hatte, wo Gott ihm sagen konnte, was Sache ist, weil dieser Mann sich gebeugt hat und Tränen vergossen hat über das, was da schon am Horizont ankommt, weil er so war, hat Gott ihm seine Generation geschenkt. Also, das ist so der erste einfache Bogen. Gehorsam und Glaube, Buße und Umkehr, das Reich behalten, weil man sich unter Gott gebeugt hat. Und David, und das macht seine Größe aus, der hatte dieses ungeteilte Herz. Doch, er hatte Schwächen, er machte grobe Fehler, aber den innersten Raum hat er nicht preisgegeben. Und Gott musste nie sein Herz mit den Götzen teilen. Sein Herz blieb ungeteilt Gott vorbehalten, für ihn reserviert, ausgesondert, heilig. Und von da aus kann Gott ihn immer wieder auch erneuern und ins Gleis zurücksetzen. Das ungeteilte Herz ist aber nur eine Seite der Dinge. Da wird uns gesagt, was David nicht zugelassen hat. Da wird uns gesagt, worauf er sich nie eingelassen hat, wofür er sich nie geöffnet hat. Es gibt aber noch eine ganz andere Dimension. Und das sieht man dann auch in den Psalmen. Diese Sehnsucht und das unstillbare Verlangen seines Lebens ist immer Gott selber gewesen. Der innere Takt seines Lebens war nicht einfach die Abgrenzung von dem, was nicht Gott ist, sondern Auslieferung an den einen, der immer alles ist. Was ihn ausgezeichnet hat, und das ist das Zweite, das Verlangen nach Gott. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Psalm 18, Vers 2. Und ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild, Psalm 17, Vers 15. Nach dir, Herr, verlangt mich, Psalm 25, Vers 1. Das sind Worte eines Liebhabers, der sein Gefühl ausdrückt, sein Glück, seine Erfüllung, die er in der Gegenwart des Geliebten erfährt. Und gleichzeitig spüren wir bei uns vielleicht, dass uns das gar nicht so einfach zugänglich ist. Diese Innenseite, dieses Verlangen nach Gott, ihn wollen, nicht seine Gaben, sondern ihn. Die Frage ist natürlich, sind wir in dieser Sache etwas unbeholfen und ungeübt? Oder hat es tiefere Gründe, wenn das Verlangen nach Gott in Bezirken angesiedelt ist, die wir normale Menschen nicht betreten? Oder dieses Verlangen nach Gott, diese innere Ausrichtung nach ihm, wo er ganz groß vor Augen steht, wo man nur nach ihm begehrt, ist das vielleicht nur für besonders Bevorrechtete? Für eine bestimmte Klasse, bestimmte Zirkel, Gruppen, Mystiker, die uns ja oft so ein bisschen suspekt sind. Gibt es besondere Leute, die das gelernt haben, diesen besonderen Umgang mit Gott zu kultivieren, der anderen aber verschlossen bleibt? Ist es für Spezialisten? Und ich frage natürlich zwischendrin einmal, woran könnte es uns denn liegen, wenn uns diese Wirklichkeit, diese Nähe des Umgangs, diese Vertrautheit, das Verlangen nach ihm, wenn uns das verschlossen bleibt, wenn das nicht entwickelt und kultiviert ist, woran könnte es liegen? Darum drei knappe Anmerkungen, womit Gott bei uns so oft unser Herz teilen muss. Drei Bereiche, ich spreche sie nur kurz an. Vor allem eher mit dem Fokus, Leute, kommt endlich in die Gänge und kriegt das in den Griff. Also, womit Gott unser Herz teilen muss, das wäre zunächst einmal die überfüllte Seele. Unser Herz ist voll mit allem Möglichen. Wir erleben geistige Globalisierung, alles jederzeit an jedem Ort. Schönes und Schweres, Wichtiges und Belangloses, Nützliches und Verderbliches, Schmutz und Schund, Blödheit und Bosheit. Überfüllt mit Überflüssigen. Gell? Und wenn das Herz jetzt vor allem Vernunft und Verstand ist, klares Denken, dann ist die Vernebelung der Sinne das eigentliche Problem. Und dann wäre Mystik, und das kommt ja von Griechisch Myein, und das heißt die Augen schließen. Das Augenschließen, das wäre das Gebot der Stunde, das viele einmal ausblenden, um den einen wieder zu sehen und zu Gesicht zu bekommen. Und ich sage das durchaus nicht von oben herab. Ich rede selbst als Betroffener, ich bin auch noch nicht ganz damit fertig. Ich bin ein sehr interessierter Mensch, aber Interesse ist fatal. Denn das Wort heißt dazwischentreten. Nicht? Da ist etwas, das inter, zwischen, esse, sein, etwas dazwischen ist. Interesse ist das, was dazwischen ist. Letztlich das Viele, das sich zwischen Gott und mich drängt. Und wie gesagt, keine weitere Moralpredigt, sondern leg einen Gang zu, schalte zurück, schließ die Augen und vielleicht bekommt ihr dann Gott zu sehen. Zweites, Hand aufs Herz. Was bestimmt dich? Das Verlangen nach Gott oder die Gier nach allem Möglichen? Das ist ein vertrautes Problem, da haben wir schon x-mal drüber geredet. Hand aufs Herz, woran hängt dein Herz denn? Wonach verlangt deine Seele wirklich? Was ist denn das alles? Auto, Haus, Frau, Kinder, Stellung, Geld, Status, Reisen, Lebensstil, die Liste ist endlos. Frag dich einfach fröhlich und das wären die Parameter. Was greift ständig nach deinem Herzen? Wofür setzt du Zeit ein? Welchen Raum dürfen die Dinge in deinem Leben haben? Was bekommt Kraft, Nerven, Energie, deine Träume und deine Albträume? Was beschäftigt dich innerlich? Hält dich ständig in Trab? Worum kreisen die Gedanken? Und was macht dich wirklich glücklich? Und mit diesen Fragen nach den eigentlichen Interessen. Da habe ich keine Gesetze für irgendjemanden. Das muss jeder vor Gott selber klären. Aber wieder, Interesse. Das, was zwischen dir und Gott steht, was sich so oft dazwischen drängt und Gott verdrängt. Und das Dritte, es kann sein, dass uns das Richtige und Wichtige um die Wirklichkeit Gottes betrügt, dass uns über viel Wahrheit über Gott die Wirklichkeit Gottes verloren geht. Und das Fatale daran ist, dass vieles an Geistlichem durchaus richtig ist. Es ist wahr, es ist notwendig sogar. Aber es ist Wissen und Erkenntnis über Gott, noch nicht Leben mit Gott. Schaut einmal bei euch zu Hause nach, bei euren Büchern übrigens, gell? Der Trend zum Zweitbuch ist inzwischen auch bei den Männern angekommen. Checkt mal eure Bibliothek zu Hause, klopft einmal die Predigten ab, die ihr hört. Wie vieles davon ist Wissen über Gott und was ist eigentlich dann Anleitung zum Leben mit diesem Gott? Was ist Belehrung über Gott und was ist Hilfe zur Begegnung mit Gott? Kann das sein, dass wir in den Vorhöfen des Glaubens stehen geblieben sind und das Heiligtum selber gar nicht betreten? Doch, es ist alles wichtig, die Glaubensbegründung, die Evangelisation, die Rechtfertigung, die Heiligung, das Kreuz, die Auferstehung, die Weltdurchdringung durchs Evangelium, Welteroberung in der Mission, Diakonie und die Lebensformen der Christen, oder ist es zu Selbstzwecken geworden? Oder die ganzen vielen spannenden Fragen über die letzten Dinge und ach ja, Israel selbstverständlich, hier auf der Lahö ganz besonders. Das ist nicht böse gemeint. Unglaublich spannend all das. Und notwendig, wichtig und unglaublich interessant. Und auch etwas, das wieder wunderschön geeignet ist, dazwischen zu treten. Und das Eigentliche geht unterwegs verloren. Und viele von uns sind ja sehr aktiv, wollen als Christen auch etwas leisten und tun und auf die Beine stellen, wollen ihre guten Taten tun und Vorsätze verwirklichen. Aber das kann ganz schnell zu einem neuen Vorhang werden. Und dieser neue Vorhang öffnet uns nicht den Weg zum Allerheiligsten, sondern verschließt ihn restlos. Kann das sein, dass die Tyrannei des Dringlichen keine Zeit mehr gelassen hat für das Wesentliche, für das Herz aller Dinge, Gott selber? Ist uns Gott in der Fülle der Dinge verloren gegangen? Ist er gestorben unter dem Schutt der Organisationen und Institutionen, die in seinem Namen errichtet wurden? Haben die Mittel die Mitte erstickt? Auch da Zeit zur Umkehr, Zeit zur Besinnung, Zeit zur Einkehr. Und frei werden von Interesse, von dem, was dazwischen steht. Und mit diesen ganzen Fragen, ob wir um die Dinge, die wahr, wichtig, richtig sind, ob wir über die Wahrheit, die Wirklichkeit verloren haben, so mit dieser Frage stehen wir bei dem Psalm, aus dem die Überschrift für diese Einheit stammt. Psalm 63, Vers 9, meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Und ich möchte da zuerst etwas kurz über den Hintergrund sagen, die Verhältnisse, in denen David so betet. Der Hintergrund ist die Revolte des Absalom, furchtbarer Tiefpunkt im Leben des David. Aber ausgerechnet dieser Tiefpunkt wird zu einem unglaublichen, einsamen Höhepunkt. Wir wissen das. David hat den Thron bekommen, ohne Gewalt anzuwenden. Zweimal ist er der Versuchung widerstanden, den gescheiterten Saul aus dem Weg zu räumen und so die Sache Gottes in die eigene Hand zu nehmen. David hat den Thron von Gott empfangen und jetzt in dieser Revolte des Absalom will er diesen Thron nicht mit Gewalt verteidigen. Er ist nicht bereit, für seinen persönlichen Machterhalt sein Volk in einen Bürgerkrieg hineinzuziehen. Er geht lieber weg und ist nicht verstanden worden mit diesem Schritt. Er geht weg, nicht aus Schwäche, sondern aus fürsorglicher Gesinnung. Er verlässt die Stadt und erspart so seinem Volk einen Bürgerkrieg. Lange Geschichte lesen wir in 2. Samuel 15 bis 17. Er trägt die Demütigung und vertraut darauf, dass der Gott, der ihm den Thron gegeben hat, ihm diesen Thron auch erhalten und wiedergeben kann. Geht nicht den Weg der Selbsthilfe, gibt alles an Gott ab, legt alles in seine Hände. Und wie gesagt, an diesem Tiefpunkt, wo er ganz unten ist, mitten in dem ganzen Schlamassel, ein völlig unerwarteter Höhepunkt. Psalm 63. Und dieser Höhepunkt ist nicht die Lösung seiner Probleme, sondern David deckt hier sein Herz auf, wie er ganz auf Gott ausgerichtet ist. Das kommt in diesem Psalm zur Sprache. Gott selber, er, wichtiger, größer, näher, schöner als alles andere. Gott selber, seine einzige Sehnsucht. Und David hat nur nach Verlangen nach ihm, nicht nach seinen Gaben, nicht nach seinen Lösungen. Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war, nicht, als er da weggegangen ist von Jerusalem. Und dann fährt er fort. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Nein, nicht ein Gott, über den man sich Gedanken machen kann. Mein Gott. Nicht distanziert, sondern nah, persönlich. Zwei, die sich in einer Beziehung zueinander verloren haben. Es ist wie beim Eingehen aus einer, in eine Ehe, dass aus einer Frau dann eben meine Frau wird. Du bist mein Gott, den ich suche. Hier geht es nicht um allgemeine Gottessuche, sondern es geht um Sehnsucht. Seine vermehrte Sehnsucht, ein Sehnen nach dem, den ich längst gefunden habe. Den sucht er. Er kennt ihn längst, er hat ihn. Und je länger er ihn kennt und je länger er ihn hat, desto mehr sehnt er uns nach ihm, sucht er nach ihm. Für Suchen steht da ein sehr seltenes Wort im Hebräischen, Schachar, das vielleicht mit Morgenrot zusammenhängt. Und das heißt nichts anderes eben als schon in aller Frühe suche ich dich. Das erste am Morgen, du. Und da kommen wir einem kleinen Geheimnis in der Schrift auf die Spur. Satt sein ist in der Bibel Appetit haben auf mehr. Der gestillte Durst weckt neuen Durst. Der gestillte Hunger schafft neues Verlangen. Fülle in der Bibel sagt, jetzt erst recht, jetzt will ich noch mehr. Und der Überdruss vieler Christen kommt ja nicht aus Gott, der kommt eben aus den Dingen. Dort, wo Gott gestorben ist, da kommt die Langeweile auf. So eine geistliche Depression frommer Menschen, geboren aus dem Umgang mit Kirche und dem Überdruss an toten Formen. Nein, Gott stirbt nicht an Verneinung und Abschaffung, sondern an Versachlichung. Da wird er zum Studienobjekt und geht uns gerade so verloren. Hier rächt sich's, dass wir oft so gute Theologen sind und so lausige Beter. Und zu dieser geistlich fatalen Entwicklung kommt es dort, wo die Dinge, die Sache Gottes, gell? Kein Leben mehr haben, sondern nur noch müde gemacht haben. Anders bei David. Ich suche dich. Und je länger ich dich kenne, desto besser will ich dich kennenlernen. Je vertrauter ich bin mit dir, desto mehr Verlangen nach dir. Du bist meine große Sehnsucht. Meine Seele dürstet nach dir. Wir haben eigentlich ein sprachliches Kuriosum. Mein Durst, das steht im Hebräischen Nefesh, dürstet nach dir. Dieses innere Ding, das unersättlich ist eigentlich, voll ungestillten Verlangens. Nefesh ist eines meiner Lieblingsworte in der ganzen Bibel, denn das redet davon, dass ich Hunger habe, dass ich Durst habe. Seele, das ist Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Seele, das ist etwas, das immerzu lechzt, hungert, dürstet, voller Verlangen ist. Ja, und sagt David, mein Durst, meine Nefesh, dürstet nach dir. Ich bin schwach vor Verlangen nach dir. Denn du selber bist das Ziel des Heils. Wendet euch zu mir, Jesaja 45, 22. Wendet euch zu mir, nein, nicht zu einer Wahrheit über mich, doch, die sind alle wichtig, aber wendet euch zu mir, das wird euch retten. Und das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben besteht darin, ihn zu kennen, mit ihm zusammen zu sein. Der Inhalt des Paradieses, das war die Stunde am Abend. Das war der Höhepunkt des Tages, wenn der Tag kühl geworden war. Gott und Mensch beieinander waren nach der Arbeit des Tages, nach den Notwendigkeiten, die es auch im Paradies gab. Das war ja kein Schlaraffenland, sondern ein Garten. Da fing das Leben an, in der Gegenwart Gottes. Der Höhepunkt des Tages war, wenn er da war und wenn er mit Adam und Eva seinen Spaziergang hatte. Leben, das war mit Gott sein. Eine Person, mit der ich vertraut bin, mit der ich in der Abendkühle meine Wanderung mache. Und so ist der Inhalt des Glaubens immer das Leben in diesem Gespräch mit ihm und sich da immer tiefer kennen und immer besser kennenlernen. Nein, nicht nur eine knappe Berührung in Stoßgebeten, sondern das Einlassen aufeinander. Es dürstet meine Seele nach dir. Es schmachtet nach dir mein Fleisch, hier gemeint der Leib. Ein großes Verlangen, eine große Liebe, die sich nicht mit wenigen zufrieden geben will. Der ganze Mensch, David, Seele und Fleisch, braucht die Gewissheit der Nähe Gottes. Und dann im trockenen und lechzenden Land ohne Wasser. Da sehnt er sich nach Gott. Denn Gott ist ihm das Elementare. Gott allein. Und so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum und wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Das Verlangen nach der Nähe Gottes ist für David deshalb so elementar, weil er einst im Heiligtum nach ihm ausschaute und erhört wurde. Er hat seine Macht und Herrlichkeit gesehen, Stiftshütte, Ort der Gegenwart Gottes, sein Lichtglanz. In dem Sinn hat David auch Gottes Stärke und Herrlichkeit gesehen. Und das ist so seine bleibende Sehnsucht, das wünscht er sich, dass ihm das wieder geschenkt wird, dieses Schauen Gottes, das mit ihm, vor ihm sein. Und wer das einmal erfahren hat, der will ohne das nicht mehr auskommen. Im Moment allerdings ist es ihm scheinbar verwehrt. Er ist gerade nicht in Jerusalem. Er hat keinen Zugang zum Heiligtum. Und dann macht er eine überraschende Entdeckung. Gott ist gar nicht angewiesen auf einen besonderen Ort. Er ist auch jetzt da, mit all seiner Güte. Deine Huld, Chesed, deine Güte, deine Gnade ist besser als Leben. Und selbst wenn David die Flucht nicht überlebt, dann wäre das Wissen um seine Gunst und seine Güte mehr als das nackte Überleben. Und selbst wenn die Dinge sich zum Guten wenden, nein, nicht das Leben mit allem Schönen ist wichtig, sondern dass Gott ihm gut ist und dass er in trostlosen Verhältnissen doch nicht von Gott verlassen ist. Natürlich will er auch, dass sich die Verhältnisse ändern, aber er lebt nicht von dieser Änderung. Und so erlebt er Gnade unter gnadenlosen Verhältnissen. David konnte Gott ganz vertrauen, auch mit halber oder Viertel Lebensqualität. Und dann sagt er weiter in Vers 4, meine Lippen preisen dich. Und dass er die im Namen Gottes die Hände aufheben will, heißt das, er hat Gott selber ganz groß vor Augen. Nicht wegen dem, was er gibt, sondern wegen dem, was er ist. Nach ihm streckt er sich aus mit Lippen und Händen, mit seiner ganzen Existenz. Das steht dafür, dass auch, obwohl es ihm leiblich gerade eben nicht gut geht, Nein, er hat Hunger, hat Entbehrungen, trockenes, lechzendes Land hatten wir schon. Aber nach ihm streckt er sich aus und das bedeutet, in ihm hat er alles, wenn es sonst an allem fehlt. Können es für uns auch so fröhlich auf diesen Punkt bringen. Haben wir Jesus, haben wir alles, selbst wenn wir sonst nichts hätten. Haben wir ihn nicht, haben wir nichts, selbst wenn wir sonst alles hätten. Deine Güte, das ist besser als das ganze Leben. Und weil er diesen Gott jetzt sich danach ausstreckt, kann er sagen, ich lobe dich mein Leben lang. Egal wie lange es noch währt. Und wie gesagt, es ist nicht ausgemacht, dass die Geschichte gut ausgeht. Es ist nicht ausgemacht, dass es David gut gehen wird. Das kann er so nicht sagen und schon gar nicht fordern. Ob die Dinge noch einmal gut werden, er weiß es nicht, aber Gott ist gut, seine Güte. Er meint es gut. Und er macht es am Ende auch gut, ganz egal, wie dieses Ende wieder ausschaut. Dass Gott uns gut ist, das ist besser als Leben und darauf kommt es an. Wenn ich mich zu diese kleine Formulierung wie an Fett und Mark wird meine Seele gesättigt werden, das ist auch so eine hebräische Redeweise, das, was Gott dem Opfer zur Verfügung gestellt wird, das steht bildhaft hier für das Sattwerden an der Nähe Gottes. Wenn ich mich zu Bette lege, denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfen, unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Alle Situationen, in denen er sich finden mag, sind immer erfüllt vom Glanz der Herrlichkeit. Auf seinem Lager, in seinen Nachtwachen. Gott selber füllt den Horizont. Egal, was bedrängt, wenn die Anfechtung kommt, er gedenkt Gottes. Er denkt nicht an die Widersacher und nicht an seine augenblicklich verzweifelte Situation. Er hat Gott in Gedanken, nicht die Probleme. Er hat ihn vor Augen, nicht seine existenzbedrohende Krise. Gott füllt das Denken aus, nicht die beunruhigenden Perspektiven. Er schenkt dem einfach keinen Raum. Doch, er legt es sicher Gott vor. Aber wichtiger als eine Lösung oder dass die Not gewendet wird, ist die Gegenwart Gottes. Er, nicht die Lösung. Es geht uns ja im geistlichen Leben manchmal ein bisschen so, dass wir von Gott erwarten zwei Dinge. Erklär mir, warum ich da jetzt drinnen festhänge, sag's mir. Und fix it. Bring die Sache in Ordnung. Und zwar presto. Und wisst ihr was? Wir kriegen womöglich beides nicht. Weder eine Erklärung, warum das jetzt so ist, noch dass sich die Sache auflöst. Und vielleicht hat es einen einfachen Grund, dass Dinge in unserem Leben schiefgehen, dass sie uns hungrig lassen, unerfüllt. Und dass Gott diesen Hunger erlaubt, damit am Ende des Tages nur eine Sehnsucht bleibt, die nach ihm. Kann sein, dass wir Dinge haben, die sich nicht auflösen und Gott sagt, mach nichts. Ich bin wichtiger als die Lösung aller deiner Probleme. Ich bin größer als alles das, was die anficht. Und Gott erlaubt eine Unerfülltheit in unserem Leben, damit wir am Ende die Erfüllung nur in ihm suchen. Und wie gesagt, bei David, nichts ist geklärt. Nichts. Und trotzdem kann er sagen, er hält sich frohlockend im Schatten seiner Flügel auf. Denn Gott ist sein Helfer, Esra, seine Hilfe. Doch, das ist ein absoluter Höhepunkt an diesem Tiefpunkt. Er hat Gott schon als Hilfe erlebt. Aber jetzt legt er nicht fest, wie diese Hilfe in seiner Situation aussehen muss. Kann seine Geschichte mit Gott Revue passieren lassen? Erinnert sich an zahllose Durchhelfen? Es macht ihn froh und getrost, dass das schon so war. Und er weiß, deine rechte Hand hält mich, bin in deiner Hand. Niemals in den Klauen meiner Feinde. Nicht Position, das hat er gerade verloren. Nicht Heer oder Kraft gibt Halt. Gott selber hält ihn mit seiner rechten Hand. Und wenn Gott ihn wirklich hält, dann heißt das, er hält ihn vor allem ganz nahe bei sich. Dass Gott mich hält, heißt vor allem, er hat seine Hand aus mir ausgestreckt, nach mir ausgestreckt und zieht mich an sich. Denn ihn verlangt nach meinem Herzen am allermeisten. Und das Schlusswort, das die Überschrift auch dargestellt hat, meine Seele hängt an dir. Das Wort im Hebräischen ist, sie klebt an dir. Übrigens das gleiche Wort, wie verwendet wird in 1. Mose 2,24, dass man seinem Weibe anhängt. Da ist man angeklebt, bist mal bicken geblieben, aber gut. Engste Gemeinschaft, aneinander geklebt sein. Die Septuaginta hat dann so ein Wort, das liest sich auch wie zusammengeleimt sein. Es passt kein Blatt Papier dazwischen. Ich habe mich an deine Fersen geheftet. Meine Seele hängt an dir, pickt an dir, klebt an dir, folgt dir überall hin und ich lasse dich nicht los. Ich lasse mich von dir einfach mitschleifen. So wie auch Kinder sich mitunter im Spiel an die Füße der Erwachsenen hängen und sich mitziehen lassen. Meine Seele hängt an dir. Ich kenne dich und je länger ich dich kenne, desto mehr suche ich dich. Ich habe verstanden, dass du mir gut bist. Das ist das Beste, was mir passieren kann in diesem Leben. Und je mehr ich dich kenne, desto mehr wächst mein Verlangen nach dir. Und je mehr ich es erfahre, desto mehr Hunger habe ich nach dir. Das ist das, was man nennen könnte Leidenschaft für Gott. Es ist interessant, wenn wir unseres Heils bei diesem Gott gewiss sind, dann ist es eine wunderschöne Sache. Aber Heilsgewissheit bringt nicht Zufriedenheit. Dein Glaube ist dann gesund, wenn er eine neue Unruhe schafft. Nein, nicht, weil dir noch was genommen werden könnte, sondern weil ich den, der mir jetzt gegeben ist, immer tiefer und inniger erkennen möchte. Das Leid und meine Verlorenheit bin ich los. Aber ich habe eine andere, neue Leidenschaft. Und die Leidenschaft heißt, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Psalm 17. Frühe am Morgen, du, nichts sonst. Ob es gut wird, keine Ahnung. Aber dass du mir gut bist, das ist alles und nach dir suche ich. Amen. Jesus Christus, wir tasten uns heran an eine großartige Sache. Wir erleben, dass so vieles zwischen dir und uns steht. Und es ist gar nicht einfach nur Bosheit, aber eine laute Welt, die uns hindert, still zu werden. Eine Fülle an Bildern, die uns das Eigentliche, dich zu sehen, vermiest. Eine Fülle von Dingen, die uns zum Eigentlichen, dich, gar nicht kommen lässt. Und so oft die Tyrannei des Dringlichen, das uns das Wesentliche übersehen lässt. Herr, mach unsere Herzen rein, auch in dem Sinn, dass wir ganz und ungeteilt nach einem verlangen, und das bist immer nur du selber. Und dann dürfen wir werden, als Menschen mit einem ungeteilten Herzen, Menschen, die dieses Herz dir zufliegen lassen, von ganzem Herzen. Und das ist nach deinem Sinn ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht in den Taten, sondern im Umgang mit dir. Amen. Amen.